Ja, ganz vielen Dank für die Einladung und auch für die herzliche Aufnahme hier. Da haben wir uns schon sehr drauf gefreut. Ich bin Matthias Klaus, ich bin Arzt im Bereich der Neurologie und Psychiatrie und habe auch im Bereich der Neurophysiologie und Hirnforschung eine Zeit lang gearbeitet und bin jetzt eben praktizierender Arzt. Und das Thema, mit dem wir uns heute Abend auseinandersetzen wollen, lautet gleichwertig, aber nicht gleichartig. Der Unterschied beginnt im Kopf. Und der Untertitel lehnt sich natürlich ein Stück weit daran an, dass immer wieder gesagt wird, ja, der Unterschied besteht doch eigentlich nur in den sogenannten primären Geschlechtsmerkmalen, die uns allen wohlauf bekannt sind. Und das ist doch eigentlich der größte Unterschied und das war es dann eben auch schon. Alles andere ist irgendwie anerzogen, alles andere ist auch damit abänderbar und im Zweifel kann man es ab- oder umoperieren. Das ist doch alles nicht so richtig von Belang. Doch wenn wir uns den Menschen etwas genauer angucken, werden wir feststellen, dass die Unterschiede zwischen einem Mann und einer Frau, zwischen einem Mädchen und einem Jungen, größer gar nicht sein könnten. Die Geschlechtsmerkmale sind ja nur das Sichtbare nach außen hin. Jede einzelne Körperzelle von ihnen ist markiert, männlich oder weiblich. Nehmen Sie eine Hautzelle, eine Zelle aus der Leber, aus der Niere, aus der Lunge, überall steht XY oder XX, männlich oder weiblich. Und würde man sie posthum ausgraben und nur noch einen Knochen von ihnen finden, würde man genau wissen, dieser Knochen gehörte einem Mann, dieser Knochen gehörte einer Frau. Und dieses XY und XX haben bahnbrechende Unterschiede schon von klein auf, die sie hervorbringen. Hormone beispielsweise. Der Mann zeichnet sich dadurch aus, dass er immer wieder hohe Testosteronspiegel hat. Die Frau dagegen hat eben keine hohen Testosteronspiegel und entwickelt sich entsprechend ganz anders. Selbst das Immunsystem zwischen Männern und Frauen ist anders. Die Frau antwortet mit stärkeren Antikörpern und ist deshalb auch besser geeignet, Infektionen abzuwehren, aber leider auch anfälliger für Autoimmunerkrankungen. Der Mann dagegen hat nicht so ein starkes Immunsystem. Aber das ist nicht das, was uns unbedingt interessieren möchte. Heute wollen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, ob es Unterschiede im Gehirn gibt. Und wenn ja, ob diese denn eigentlich alle nur anerzogen sind. Und das ist die Agenda für heute Abend und ich hoffe, dass ich neben den Forschungsinhalten, die ich ein bisschen präsentieren werde, Sie auch zum Staunen und auch zum Schmunzeln einladen kann. Die erste Frage, mit der wir uns auseinandersetzen wollen, lautet, sind Männer und Frauen unterschiedlich verdrahtet? Und damit meine ich unser Gehirn, wie es verdrahtet ist. Als zweites will ich dann danach fragen, ob das alles nur anerzogen ist, wie behauptet wird. Und zuletzt wollen wir einen kurzen Blick auf Gottes geniales Konzept von Mann und Frau werfen. Was ich heute tue im ersten Schritt, ist ein sehr wissenschaftlicher Schritt. Nämlich, ich vergleiche Durchschnittswerte. Ich vergleiche den durchschnittlichen Mann mit der durchschnittlichen Frau. Das heißt, wenn ich gleich Aussagen tätigen werde und Sie dann denken, ja, das trifft aber nicht auf mich zu, also ist das falsch, was der da vorne sagt, dann denken Sie bitte daran, dass so Wissenschaft nicht funktioniert. Wissenschaft funktioniert darüber, dass ich Schnittmengen bilde, dass ich eine große Gruppe von Männern nehme und sie im Durchschnitt mir angucke und eine große Gruppe von Frauen, dass ich eine große Gruppe von Männern und Frauen nehme und gucke, ob es da Gemeinsamkeiten oder Unterschiede gibt. Und daraus leite ich dann entsprechend in der Wissenschaft einiges ab, was ich politisch vielleicht gar nicht sagen darf, aber was wissenschaftlich trotzdem richtig ist. Und damit möchte ich beginnen. Zuerst einmal an die Männer in dieser Runde. Sie dürfen sich freuen. Sie haben eine extrem hohe Anzahl an Drähten in Ihrem Gehirn. Das heißt, Sie haben Nervenzellen und die sind miteinander verbunden. Und diese Verbindungen sind extrem dicht. Das haben die Frauen so nicht. Aber bevor wir uns jetzt auf die Schulter klopfen als Männer, gute Nachricht an die Frauen, Sie haben mehr Nervenzellen als die Männer. Das heißt, Sie haben sozusagen mehr Masse, mit der Sie denken können und damit eben auch zum Beispiel, da komme ich später drauf, Details abspeichern können. Es funktioniert, sehr gut. Die Frauen haben eine höhere Verdrahtung, also die Männer haben insgesamt mehr Kabel sozusagen, also mehr Verdrahtungen zwischen den Nervenzellen, aber die konzentrieren sich auf eine Hirnhälfte. Und damit ist jetzt klar, das Bild von Anfang, hier oben blau, ganz klassisch, ist das männliche Gehirn. Die Verdrahtung der Männer läuft innerhalb einer Gehirnhälfte, die Frau dagegen verdrahtet zwischen den Gehirnhälften. Natürlich hat auch der Mann Verdrahtung zwischen den Gehirnhälften und auch die Frau hat Verdrahtung innerhalb einer Gehirnhälfte. Völlig klar. Aber vom Durchschnitt her neigt die Frau, die durchschnittliche Frau dazu, eher ihre Gehirnhälften miteinander zu verbinden. Und das hat bestimmte Vor- und Nachteile. Und der Mann neigt dazu, die Gehirnhälfte an sich auf einer Seite zu verdrahten und hier auf der anderen Seite zu verdrahten. Und auch das hat bestimmte Vor- und Nachteile. Wenn man sich die Unterschiede anguckt zwischen Männern und Frauen, das sind hier farblich markierte Areale, dann sieht man, dass alle diese Areale, die hier farblich markiert sind, unterschiedlich sind beim Mann und bei der Frau. Und wenn Sie es ganz genau wissen wollen, können Sie in dieser Liste nachschauen und sich jeden einzelnen Gehirnbereich angucken und werden feststellen, auch dieser Gehirnbereich ist beim Mann anders als bei der Frau. Dann gibt es große Metastudien, weil immer wieder behauptet wurde, das stimmt alles nicht, das ist statistischer Nonsens. Und dann hat man eine große Metastudie gemacht, das heißt, man hat ganz viele Studien zusammengenommen, zu einer Studie zusammen und hat festgestellt, doch, es stimmt. Können Sie nachlesen, wenn Sie mögen. Der Unterschied ist da. Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen der Verdrahtung des männlichen Gehirns im Vergleich zur Verdrahtung des weiblichen Gehirns. Dabei muss man aber festhalten, beide haben ein Gehirn, was aus den gleichen Nervenzellen und der gleichen Verdrahtung aufgebaut ist. Das heißt, die Grundbausteine sind gleich. Das heißt, es gibt große Gemeinsamkeiten. Wir reden über dasselbe Organ. Nur, dass dieses Organ eben anders strukturiert ist. Und diese andere Struktur kann man folgenderweise etwas vereinfachend darstellen. Wir haben hier die zwei Gehirnhälften dargestellt, und zwar vom Mann und von der Frau. Der Mann neigt zu einer sogenannten Lateralisierung, zu einer Vereinseitigung zu Deutsch. Das heißt, das, was ich vorhin schon gezeigt habe, der Mann macht auf einer Hirnhälfte das eine und auf der anderen Hirnhälfte das andere. Und zwar, was macht er? Auf der linken Hirnhälfte verarbeitet er die Sprache und sprachliche Fähigkeiten und auf der rechten Hirnhälfte räumlich-mathematisches Denken. Die Frau, wir haben es vorhin gesehen, vernetzt die Hirnhälften besser miteinander. Sie verarbeitet Sprache nicht nur auf der linken Hirnhälfte, sondern auch auf der rechten und macht auf der rechten Hirnhälfte zusätzlich noch räumlich-mathematisches Verständnis, was aber insgesamt dann eben ein bisschen weniger ausgeprägt ist. Das kann man sehr schön sehen, wenn man einen Patienten mit einem Schlaganfall vor sich hat. Tragik. Ein Mann erleidet einen Schlaganfall auf der linken Gehirnhälfte. Das heißt, die Blutzufuhr zur linken Gehirnhälfte ist unterbrochen. Die linke Gehirnhälfte arbeitet nicht mehr. Was passiert? Der Patient kann nicht mehr sprechen. Oder er kann zwar sprechen, aber nichts verstehen. Ganz unterschiedliche Symptome, die sich darstellen können. Wenn sowohl beim Mann als auch bei der Frau im gleichen Hirnareal ein Schlaganfall auftritt, wer wird die größeren Defizite zurückbehalten? Der Mann. Weil die Frau hat ja hier noch Bereiche, die sie jetzt aktivieren und abrufen kann. Und genau das sehen wir auch immer wieder im Alltag. Ein Mann braucht bei exakt gleichem Hirnareal, was betroffen ist, das ist natürlich wichtig im Vorfeld zu sagen, der Mann braucht sehr viel länger, sich zu erholen von diesem Schlaganfall und wieder die Fähigkeiten zu entwickeln, indem andere Gehirnbereiche das übernehmen, als die Frau, weil der Mann eben diese Vereinseitigung hat und eben nicht einfach mal die andere Gehirnhälfte aktivieren kann, wo das eben mit abgerufen werden kann. Insgesamt muss man sagen, die Frauen sind bei der Sprache ganz klar vorne. Und das erklärt sich eben genau dadurch, dass die Frauen hier auf dem Hirnbereich noch die Sprache mit repräsentiert haben. Neugeborene Mädchen, die noch nicht in irgendeiner Weise durch Erziehung oder was beeinflusst werden konnten, reagieren bereits rascher und intensiver auf die Stimme, vor allem ihrer Mutter, als gleichaltrige Jungen. Mädchen mit 6 Monaten haben eine sehr viel höhere elektrische Aktivität, die man eben messen kann im EEG, auf der linken als auf der rechten Hirnhälfte. Das heißt, sie haben schon sehr viel früher ihre Sprache mit dabei und auch ihre Sprachkompetenz, die sie entwickeln. Das führt dazu, dass Mädchen früher anfangen zu sprechen. Jeder, der Kinder hat, kann das in der Regel bestätigen. Und Mädchen im Kleinkindalter haben einen größeren Wortschatz. Der ist 2 bis 3 Mal so groß. Das 2- oder 3-jährige Mädchen, was durchgehend redet, und der Junge, der daneben stumm sitzt und mit dem Auto spielt. Das ist dadurch bedingt, dass das Gehirn tatsächlich unterschiedlich verdrahtet ist. Ausnahmen gibt es immer, völlig klar. Mädchen reden pro Tag etwa 3 Mal so viele Wörter wie Jungen. Und die Väter dürfen zuhören. Die Kleinkindphase ist für die Entwicklung des Gehirns entscheidend. Die Mutter-Kind-Interaktion ist in den ersten Jahren entscheidend für sämtliche Entwicklungen, die das Kind machen wird. Für die Sprache, für die kognitiven Fähigkeiten. Und man hat Studien durchgeführt und hat sich bestimmte Gehirnbereiche angeguckt, die vor allem wichtig sind, um später gut mit Stress umzugehen. Und man hat festgestellt, je mehr Zeit ein Kleinkind, und ich rede beim Kleinkind bis zu 3 Jahren, das ist die Studie gewesen, je mehr Zeit ein Kleinkind bei seiner Mutter verbracht hat und nicht in eine Kita oder in eine andere Fremdbetreuung gegeben wurde, desto größer wurde der Hirnbereich, der unter anderem für Stress etc. zuständig ist, der Hippocampus. Das kann man richtig messen. Hier ist diese Grafik und je höher der Balken ist, desto größer ist das Volumen dieses Hirnareals. Und je höher die mütterliche Zuwendung ist, desto größer ist dieser Hirnbereich am Ende geworden. Und das ist typisch für Kleinkinder. Kleinkinder können sich nicht auf 5 Bezugspersonen konzentrieren. Kleinkinder entwickeln sich dyadenspezifisch. Ein tolles Wort. Das heißt nichts anderes, als dass ein Kind einen Bezugspunkt braucht. Eine Orientierung. Und wenn es irgend möglich ist, ist es die Mutter oder der Vater oder die Großmutter, je nachdem, in welchen Umständen das Kind groß wird. Aber dieses Kind braucht diese eine Bezugsperson, an der sie sich orientieren kann, die ihr Stabilität gibt, die ihr Sicherheit gibt, emotionale Sicherheit, um alles andere in ihrem Leben entwickeln zu können. Wenn hier bereits Schwierigkeiten auftreten, zum Beispiel durch die Trennung der Eltern, dadurch, dass ganz früh das Kind schon in Fremdbetreuung gegeben wird, kommt es relativ häufig zu Entwicklungsstörungen. Und die Entwicklungsstörungen zeichnen sich meistens eher bei den Jungen ab als bei den Mädchen. Und auch das hat was mit der Hirnverschaltung zu tun. Sie denken daran, der Junge hat eine Hirnhälfte für die Sprache und das Mädchen hat da etwas mehr Kompetenzen in der Sprache. Deswegen sieht man bei den Jungs sehr viel häufiger als bei den Mädchen, wenn es zu einer Entwicklungsstörung kommt, gerade sprachliche Herausforderungen. Der Junge, der relativ spät anfängt zu sprechen, der apathisch ist, der eine Sprechstörung entwickelt und durch Masken bedingt eben auch noch zusätzlich das Sprecherlernen verlangsamt wird. Denn ein Kind braucht ein Gegenüber, ein Angesicht, in das es hineinschaut, um zu wissen, was diese Worte wirklich bedeuten. Es braucht Mimik, es braucht ein emotionales Gegenüber und eben nicht nur Augen, die einem entgegenschauen. Und man hat gesehen, dass Masken gerade bei Jungen dazu führen, dass diese sehr, sehr stark verlangsamt Sprache lernen, viel später anfangen zu sprechen und selbst dann noch relativ lange brauchen, um diese Sprache zu erwerben. Die Frauen sind im Durchschnitt in der Sprache eigentlich in allen Punkten überlegen. Im Wortschatz, im Leseverständnis, in der Sprachproduktion, in der Sprachgeschwindigkeit, in der Wortflüssigkeit, im verbalen Gedächtnis, in fast allen Sachen. Selbst wenn es um komplexe Willkürmotorik geht, ist es so, dass wenn die Motorik nicht ganz so aufwendig ist, die Männer vorne sind und je komplexer die Bewegungsabfolge wird, desto eher sind dann am Ende die Frauen vorne. Die Sprache ist ein wunderbares Mittel zur Kommunikation. Die Sprache kann verwendet werden, um Empathie auszudrücken. Und auch darin sind die Frauen in der Regel besser. Die Gefühle des anderen zu erkennen, empathisch sich auf die anderen zuzuwenden. Aber wie so oft sind die Stärken häufig auch die Schwächen. Denn wer schnell redet Und wer auch dreimal so schnell redet wie der Mann, der kann ihn auch niederreden, sodass der Mann eben andere Mittel braucht oder meint zu brauchen, um seiner Wut Ausdruck zu verleihen. Auch da kommt dieser Konflikt her, dass die Frau eben die Sprache als ihre Domäne in der Regel hat. Vielleicht wollen die Männer nun auch nochmal erfahren, was sie so gut können. Also reden wir einmal über die Männer. Die Männer sind, und das ist tatsächlich kein Klischee, sondern wissenschaftlich erwiesen, in der Raumkognition deutlich besser. Frage in die Runde. Welcher dieser Figuren hier ist entsprechend, also ist exakt gleich dieser Figur? Also gedreht, aber gleich, ja. C habe ich schon gehört, das ist korrekt. A auch, genau. A und C. Die zweite Aufgabe hier unten. Welcher Würfel passt nicht? B, genau. Die dritte Sache. Was ist physikalisch nicht korrekt? Genau. Und gut, das ist jetzt keine Aufgabe, sondern das zielgerichtete Werfen. Auch darin sind die Männer den Frauen überlegen. Und das hat wiederum etwas mit dieser Vereinseitigung zu tun. Die Männer haben auf einer, also auf der rechten Hirnhälfte, mathematisch-räumliches Verständnis. Sie haben sozusagen sich spezialisiert und sind deshalb sehr viel häufiger in Ingenieursberufen etc. anzutreffen, weil eben genau das dort gefordert ist, das räumliche Verständnis. Die Handwerkerberufe leben häufig davon, dass man sich schon im inneren Auge vorstellen kann, wie das Produkt am Ende werden wird, dass man eben weiß, ja, wie man mit den Dingen umzugehen hat. Das hat ganz viel eben mit dieser Raumkognition zu tun. Interessant ist, dass die Männer eine sehr gleichbleibende Fähigkeit haben, ihre Raumkognition abzurufen. Die Frauen haben eine monatliche Schwankung, solange sie in dem gebärfähigen Alter sind. Und da wird die Fähigkeit der Kommunikation zwischen den Gehirnhälften beeinflusst durch Hormone. Wer hätte das gedacht? Das heißt, das Gehirn beeinflusst nicht nur unsere Hormone, sondern unsere Hormone beeinflussen auch unser Gehirn. Und da bei der Frau es sehr regelmäßig zu Hormonschwankungen kommt, in Monatstakt, kann man das eben in Studien sehr schön herausarbeiten und hat festgestellt, dass während der Menses die Kommunikation zwischen den Gehirnhälften nicht besonders gut läuft und während der Lutealphase die Kommunikation exakt quasi ausgeglichen ist. Auch da ganz besondere Gegebenheiten, die Gott der Frau hineingelegt hat und die beweist, dass es eben diese Kommunikation zwischen den Hirnhälften gibt und nicht nur irgendein Konstrukt der Wissenschaft. In der Mathematik sind die Männer ebenfalls vorne. In der Grund- und Mittelschule sind es meistens noch die Mädchen, die bei Rechenaufgaben, vor allem beim Kopfrechnen, bei Addition und so weiter überlegen sind. Aber sobald es komplexer wird, sind im Durchschnitt, ich betone immer wieder, sind im Durchschnitt die Jungs besser und in akademischen Mathematikberufen sind Männer statistisch eindeutig sehr viel häufiger vertreten. Das sind erstmal so sehr klassische Bereiche, Sprache, Raumkognition, das ist so das, was man relativ häufig hört und was eben auch in Klischees und Witzen gern verarbeitet wird. Nun möchte ich aber einen Schritt weiter gehen und etwas ja, mehr in die Tiefe gehen, und zwar zu einem Bereich vordringen, der uns sehr persönlich betrifft, und das ist unser emotionales Erleben. Jeder von uns hat Emotionen, jeder von uns hat Herausforderungen, mit seinen eigenen Emotionen richtig umzugehen, mit Wut, mit Trauer, mit Freude, mit Ängstlichkeit. Und hier ist es so, dass gerade bei dem Punkt Ängstlichkeit die Frauen sehr, sehr viel häufiger an irgendeiner Art von Angststörung erkranken im Vergleich zu Männern. Frauen haben eine sehr viel größere Anfälligkeit für Traurigkeit und haben sehr viel häufiger depressive Störungsbilder. Woran liegt das? Das liegt daran, dass Frauen ein komplett anderes emotionales Erleben haben als Männer. Ich hatte diese Sache mal mit Professor Spreng, auf den ich später noch verweisen werde, der inzwischen ja schon relativ alt ist, ist ein Hirnforscher, besprochen und seiner Frau. Und die Frau erzählte dann so ganz lebhaft und meinte, das Schöne ist, wenn man erstmal verstanden hat, dass Männer und Frauen sich nicht verstehen können, dann kann man die glücklichste Ehe führen. Und er saß daneben und hat wissenschaftlich erklärt, was sie eben emotional dargestellt hat. Und es war ein sehr schönes Bild und sie waren offensichtlich ein sehr glückliches Ehepaar. Und viel hat damit zu tun, dass man sich klar macht, gerade in der Kommunikation zwischen Mann und Frau, dass die Frau ein ganz anderes emotionales Erleben hat, auch in ihrem Innern, in ihrer Wahrnehmung, als der Mann. Und andersherum eben auch, dass der Mann ein ganz anderes emotionales Empfinden und Erleben hat als die Frau. Erinnern Sie sich, das sollten Sie sonst nicht tun, erinnern Sie sich bitte einmal an ein emotionales Ereignis. Es kann gerne auch ein schönes Ereignis sein, ein freudiges Ereignis oder eben auch der letzte Streit, den Sie erlebt haben. Wenn Sie das jetzt tun, wird eine Kaskade in Ihrem Körper ausgelöst. Wenn es ein sehr krasses emotionales Ereignis war, wird Stress ausgelöst. Und dieser Stress bewirkt Adrenalin im Nebennierenmark. Das wiederum bewirkt eine Aktivierung des Nervus vagus, das müssen Sie sich alles nicht merken. Das wiederum bewirkt eine Aktivierung des Nucleus solitarius und dann am Ende wird die Amygdala im Gehirn aktiviert. Wenn ich einen Schnitt durch und das Gehirn machen würde, wie hier oben dargestellt, dann sieht man hier und hier die Amygdala, das Furchtzentrum, wie es auch genannt wird, der Mandelkern zu Deutsch, paarig angelegt, also rechts und links. Und das Interessante ist, bei der Frau wird in diesem Moment, wo sie sich an einen Streit zum Beispiel erinnern, die linke Amygdala aktiviert und bei dem Mann wird die rechte Amygdala aktiviert. Das führt zu zwei sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Wenn die linke Amygdala aktiviert wird, werden ganz viele Details abgerufen, ganz viele Stimulus-Details, um es abstrakt zu sagen, oder eben auch ganz konkrete Folgen und Details darüber, was da genau passiert ist, welche Wörter gefallen sind, etc. pp. Der Mann dagegen aktiviert seine rechte Amygdala, da kann er gar nicht so viel gegen tun, und er kann nur noch die groben Rand- und Umrisse erinnern, die da vorgefallen sind. Der kann sagen, da ist was passiert und darum ging es im Kern. Aber er kann in der Regel nicht die konkreten Details wiedergeben. Das heißt, Frauen merken sich, wenn es um emotionale Momente geht, Freude, aber eben auch die andere Seite beim Streit, erinnern sie sich sehr detailliert daran und die Männer können dann häufig noch wiedergeben, da war was und so vielleicht noch das Thema benennen und mehr eben auch nicht. Und wenn es dann heißt, es kann doch nicht sein, dass du das vergessen hast, dann ist es in der Regel gar nicht böse gemeint, sondern das liegt einfach daran, und die Männer können jetzt immer auf die rechte Amygdala verweisen, dann liegt es daran, dass tatsächlich das emotionale Erleben komplett anders ist. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Das emotionale Verarbeiten funktioniert komplett unterschiedlich und das ist sehr wichtig, dass man sich das klar macht, dass nur weil man den anderen nicht nachvollziehen kann, das noch nicht bedeutet, dass er lügt, sondern dass es einfach die Tatsache ist, dass ich mein Gegenüber, wenn es das andere Geschlecht ist, in der Regel nicht bis ins Ende nachvollziehen kann. Das ist tatsächlich so. Ich kann nicht jedes Detail des anderen nachvollziehen. Ich kann nicht nachempfinden, weil ich nicht die Empfindungen des anderen habe. Und dann heißt es, liebt einander, achtet einander höher als euch selbst. Nicht, weil ihr den anderen versteht, sondern obwohl ihr den anderen nicht versteht. Es gibt einen Gehirnbereich, den Hypothalamus, der extrem viel steuert in unserem Gehirn und in unserem gesamten Körper, der extrem klein ist. Hypothalamus bedeutet unter dem Thalamus gelegen und der ist hier einmal abgebildet. Also dieser kleine Bereich ist der Hypothalamus und der ist zuständig für alles Mögliche in unserem Leben. Für den Tag- und Nachtrhythmus, für Hunger und Sättigung, für Durst, für sexuelle Erregung, für Blutdruckregulation. Und alle diese Bereiche sind signifikant voneinander zu unterscheiden zwischen Mann und Frau. Bei der Frau wird der Blutdruck anders reguliert, deswegen leidet sie sehr viel seltener an Bluthochdruck. Bei der Frau wird der Durst anders reguliert als beim Mann, deswegen neigen eher Männer zum Alkoholismus als Frauen. Der Hunger und die Sättigung werden anders reguliert, deswegen neigen eher die Frauen zu Essstörungen. Der Tag- und Nachtrhythmus wird anders organisiert. Und die sexuelle Erregung sowieso. Die sexuelle Erregung wird verarbeitet in dem sogenannten geschlechtsdimorphen Kern. Und das ist etwas sehr Eindrückliches. Wenn man hier reinschneiden würde in den Hirnbereich und einfach messen würde, würde man allein davon, bevor man die Genetik festgestellt hat, sehen, ob das ein männliches oder ein weibliches Gehirn ist. Denn beim geschlechtsdimorphen Kern hat der Mann mehr Zellen und größere Zellen als die Frau in diesem Kernbereich, der eben für sexuelle Erregung tätig ist. Ein weiterer Bereich, den der Hypothalamus regelt, ist der Schlaf. Der Schlaf ist ein sehr wichtiger Faktor, gerade dann, wenn es zu Schlafstörungen kommt. Und die Frauen neigen häufiger an Schlafstörungen als die Männer. Woran liegt das? Das liegt daran, dass im Hypothalamus der Schlaf bei der Frau anders reguliert wird als beim Mann. Die Frauen haben weniger einen langsamen Wellenschlaf, also den tiefen Schlaf. Aber sie schlafen in der Regel länger und sie brauchen auch mehr Stunden im Durchschnitt als die Männer, um auszuschlafen. Sie haben doppelt so häufig Schlafstörungen und leiden deshalb oder haben deshalb ein erhöhtes Risiko an Depressionen. Und was wird im langsamen Wellenschlaf abgespeichert? Neu aufgenommene Informationen. Dadurch, dass die Männer häufiger und länger einen langsamen Wellenschlaf haben, können sie besser neu aufgenommene Informationen abspeichern. In den anderen Phasen, in den REM-Schlafphasen, in den lebhaften Traumphasen, werden dagegen eher prozedurale Gedächtnisinhalte abgespeichert, also implizite und automatisierte Abläufe. Außerdem führt weniger langsamer Wellenschlaf dazu, dass man weniger Wachstumshormone bekommt und mehr Cortisol. Und Cortisol bedeutet eben auch die Zunahme von Fettgewebe, was eben bei der Frau zu einer unterschiedlichen Fettverteilung auch führt. Also auch hier in so einem winzig kleinen Bereich, wenn man über das Schlafen redet, und man ja sagen würde, natürlich schlafen Männer und Frauen gleich, selbst beim Schlafen gibt es große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und auch hier gilt es liebevoll, sich auf den anderen einzustellen, auf seine jeweilige Herausforderungen, Stärken und eben auch Schwächen. Nun könnten Sie mir vorhalten, das ist ja alles schön und gut, diese ganzen Unterschiede, aber die sind doch alle nur anerzogen. Wenn man einem Jungen eben immer Spielzeugautos vorsetzt und einem Mädchen immer mit Puppen ihr nur Puppen ins Spielzeugzimmer stellt, dann werden die sich natürlich so entwickeln. Und das Gehirn ist anpassungsfähig. Ja, und wenn ein Mädchen immer nur mit Puppen gespielt hat, ein Junge immer nur mit Spielzeugautos, ich überspitze etwas, dann wird am Ende natürlich diese unterschiedliche Gehirnstruktur herauskommen. Völlig klar. Ist doch alles nur anerzogen. Deswegen sollten wir auch schon ganz früh beginnen in den Kitas, damit eben diese Anerziehung nicht stattfindet und damit dieses völlig neutrale Gehirn sich genauso entwickelt, wie die Grünen es wollen. Alles bloß anerzogen. Von wegen. Es gibt drei Pubertätsphasen, durch die jedes Kind hindurchläuft. Und die ersten zwei laufen ab bis zur Schwangerschaft, also bis zum Ende der Schwangerschaft. Die dritte Pubertätsphase ist das, was wir klassischerweise mit Pubertät bezeichnen. Aber bereits wenn die dritte Pubertätsphase angebrochen ist, sind bereits zwei Pubertätsphasen abgelaufen. Die erste läuft in der 10. bis zur 24. Schwangerschaftswoche. In der 10. bis zur 24. Schwangerschaftswoche kommt es beim Jungen dadurch, dass er XY in seiner Genetik hat, dazu, dass es einen extrem hohen Testosteronpeak gibt. 15 Mal so hohe Testosteronspiegel im Vergleich zu gleichaltrigen Mädchen. Bei den Mädchen kommt es dadurch, dass kein Testosteron in der hohen Menge vorhanden ist, zur Anlage der weiblichen Geschlechtsorgane. Das heißt, vor der 10. Schwangerschaftswoche kann man von außen, würde man also nicht genetisch untersuchen, sondern nur von außen sich das Baby im Bauch der Mutter angucken, würde man nicht sagen können, das ist ein Mädchen oder das ist ein Junge. Nach der 24. Schwangerschaftswoche weiß man es eindeutig, weil die Genetik bewirkt hat, dass beim Jungen die Testosteronspiegel in die Höhe gegangen sind und beim Mädchen nicht. Und beim Jungen führt das dann dazu, dass er die primären Geschlechtsorgane ausbildet und beim Mädchen führt es dann ihrerseits zu den weiblichen Geschlechtsorganen. Und jetzt kommt der besonders spannende Punkt. Nun kommt es zur zweiten Pubertätsphase, und zwar ab dem Ende der Schwangerschaft bis zum sechsten Lebensmonat. Ab dem Ende der Schwangerschaft bis zum sechsten Lebensmonat. Der Junge bekommt hier erneut einen hohen Peak an Testosteron, und dieser Peak an Testosteron führt zu einer spezifisch männlichen Gehirnausprägung. Beim Mädchen, wieder genau das Gleiche, kommt es nicht zu einem erhöhten Testosteronspiegel, und dadurch kommt ein spezifisch weibliches Gehirn am Ende raus. Das heißt, wenn Sie ein 6 Monate altes Baby auf Ihren Armen halten, dann wissen Sie, dieser Junge, dieses Mädchen hat bereits ein spezifisch männlich oder spezifisch weibliches Gehirn. Und dann an dieser Stelle haben Sie in der Regel noch nicht ganz so viel erzogen mit 6 Monaten. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie viel ein 6 Monate altes Kind tun kann und wie viel bis dahin geprägt wurde. In der Regel noch nicht ganz so viel. Die eigentliche Erziehungsarbeit fängt dann gerade erst an. Das heißt, alles anerzogen, von wegen. Es ist ab dem 6. Lebensmonat so, dass es spezifisch männliche und spezifisch weibliche Gehirne gibt und dass jetzt erst die Erziehung beginnt. Und natürlich kann man durch Erziehung auch viel Gutes und viel Falsches bewirken. Aber das Gehirn lässt sich so leicht jetzt nicht mehr verändern. Das führt dazu, dass es ganz große Unterschiede von Neugeborenen gibt. Die Studien sind natürlich in dem Alter extrem schwer durchzuführen, weil es eben Säuglinge sind. Was soll man mit Säuglingen machen? Aber man kann doch einiges machen. Man kann sich zum Beispiel angucken, wie lange hält ein Säugling, was gerade auf die Welt gekommen ist, wenn es erstmal die Augen aufgemacht hat, wie lange hält es Augenkontakt zu der Mama im Vergleich von Jungs zu Mädchen? Mädchen halten sehr viel länger Augenkontakt und sie suchen ganz bewusst Gesichter auf. Natürlich am besten das Gesicht der Mama, aber auch generell andere Gesichter. Sie haben eine stärkere Reaktion auf Stress, aber auch schon in dem Alter auf traurige Gesichtsausdrücke oder auch auf sympathische Stimmen. Und wen wundert es? Sie haben Interesse an Spielzeugen, die Gesichter haben. Man nennt sie auch Puppen. Und sobald sie ein bisschen älter werden, 1, 2, 3 Jahre alt, jeder, der Kinder hat, weiß es, kommt es zu, wenn es Streitigkeiten gibt, zu indirekten Aggressionen. Das heißt, sie schließen andere Kinder aus, sie lästern und sie haben verbale Auseinandersetzungen. Das ist die Art und Weise, wie Mädchen miteinander umgehen. Bei den Jungs ist das anders. Jungs interessieren sich nicht so sonderlich für Gesichter. Natürlich freuen sie sich, wenn die Mama da ist. Aber wenn man ihnen etwas Bewegtes vorhält, dann haben sie sofort Interesse daran. Und sie haben von Anfang an ein Interesse an Spielzeugen, die mechanisch irgendwie sinnvoll sind, mit denen man irgendwie was machen kann. Spielzeugautos, die man irgendwo reinschieben kann oder ähnliches. Und wenn sie Auseinandersetzungen führen mit anderen Kindern, dann kommt es zu sehr direkter Aggression. Sie schlagen, hauen oder schubsen. Das ist die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen. Das ist noch nicht gut, da muss man erziehen, aber das ist erst einmal rein objektiv betrachtet das, wo es ganz große Unterschiede gibt zwischen Jungs und zwischen Mädchen. Deswegen möchte ich ein erstes Zwischenfazit ziehen, bevor ich zum biblischen Modell komme. Die Gender-Ideologie reduziert den biologischen Unterschied auf die vermeintlich veränderbaren primären Geschlechtsmerkmale. Sie sagen, das ist nur ein kleiner Unterschied. Nur das, was außen dran ist, beim Mädchen und beim Jungen, und mehr ist der Unterschied nicht. Aber was sie völlig außen vor lassen, mal abgesehen von Genetik, von Hormonen etc., ist das Gehirn. Das Gehirn ist von Anfang an männlich oder weiblich. Und das lässt sich nicht durch Indoktrination und auch nicht durch OPs verändern. Und diese unterschiedliche Verdrahtung des Jungen und die unterschiedliche Verdrahtung des Mädchen hat ganz weitreichende Auswirkungen auf das Denken und auf das Fühlen von Frauen und von Männern. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass umoperierte Männer und umoperierte Frauen nicht das große Glück erleben, wenn sie nun endlich in dem vermeintlich richtigen Geschlecht unterwegs sind. Im Gegenteil, sie merken, dass sie durch diese Umwandlung gar nicht die große Zufriedenheit bekommen, die sie sich erhofft haben. Was Männer und Frauen brauchen, wenn sie den Eindruck haben, sie seien ein anderes Geschlecht, sind keine OPs, sondern eine liebevolle und verständnisvolle Hilfe, ihnen zu zeigen, dass sie so, wie sie sind, wunderbar von Gott gemacht sind. Das Geschlecht kann nicht geändert werden. Man kann lediglich das Äußere ändern. Und leider mit sehr großen und fatalen Folgen. Eine Klinik in England hat immer wieder diese OPs durchgeführt, bis sie festgestellt hat, die Umoperierten sind gar nicht glücklicher als vorher. Und hat deshalb diese OPs eingestellt, weil sie gesagt haben, wir helfen den Menschen nicht dadurch, dass wir sie operieren. Wir helfen ihnen dadurch, dass wir ihnen zeigen, so wie du bist, so musst du dich annehmen. Natürlich haben sie Gott aus dem Spiel gelassen, aber das ist der Hintergedanke daran. Die Gender-Ideologie sagt, binär ist etwas Schlechtes. Die Schöpfungsordnung sagt, binär ist schöpfungsgemäß und entspricht deshalb eben auch der Realität. Weil Gott Mann und Frau geschaffen hat, weil Gott den Menschen entweder als Mann oder Frau geschaffen hat, deswegen ist es auch gut und deswegen ist derjenige, der dieser Schöpfung entsprechend lebt, auch sehr viel glücklicher. Die Gender-Ideologie sagt, Gender ist ein Spektrum. Also so nach dem Motto, es gibt nicht nur Mann und Frau, sondern es gibt auch alles Mögliche dazwischen und natürlich auch alles Mögliche außerhalb. Ganz modern ist zu sagen, ich bin nicht binär, also zu sagen, ich gehöre gar keinem Geschlecht an. Das ist genauso gut, wie wenn ich behaupten würde, ich habe kein Alter. Das ist eine biologische Realität, dass ich ein bestimmtes Alter habe. Und genauso ist eine biologische Realität, dass ich einem Geschlecht männlich oder weiblich zuzuordnen bin. Und genau das bestätigt auch die Neurobiologie. Die Neurobiologie zeigt, es gibt zwei Extreme. Es gibt entweder Mann oder es gibt entweder Frau. Die Gender-Ideologie sagt, Mann und Frau sind lediglich gesellschaftliche Konstrukte. Wir haben uns das ausgedacht. Und die Schöpfungsordnung bestätigt auch durch die Neurobiologie, dass Mann und Frau biologische Realitäten sind und dass es eben nicht bloß ein Konstrukt ist. Die Gender-Ideologie sagt, dass die Gender-Identität sich vom biologischen Geschlecht unterscheidet. Also ich habe das biologische Geschlecht Mann, aber ich habe ein Gender irgendwas anderes. Also ich habe zwei unterschiedliche Arten von Geschlechtern. Die Schöpfungsordnung zeigt, es gibt nur eine Geschlechtskategorie. Also es gibt die Kategorie männlich oder weiblich. Und dieses Männliche äußert sich in allen möglichen Bereichen. Das Männliche äußert sich in Biologie, in Verhalten, in Emotionen, in Orientierung etc. Und das Weibliche entsprechend genauso. Das weibliche Geschlecht äußert sich spezifisch in Biologie, in Verhalten, in Emotionen etc. Das heißt, es gibt nur ein Geschlecht, das sich in allen verschiedenen Kategorien durchbuchstabieren lässt. Es gibt eben nicht verschiedene Arten von Geschlechtern, Geschlecht biologisch gesehen und Geschlecht gendermäßig gesehen. Das gibt es nicht. Es ist tatsächlich ausgedacht. Und wenn Sie einmal so eine Diskussion führen, dann fragen Sie mal nach den wissenschaftlichen Beweisen dafür, dass man zwischen biologischen und Gendergeschlecht unterscheidet. Fragen Sie einfach mal, wie viele Studien wurden denn geführt, um zu beweisen, dass es das biologische Geschlecht auf der einen Seite gibt und das Gender-Geschlecht auf der anderen. Sie werden keine Studien finden, denn es wurden keine Studien dazu durchgeführt. Das ist das Konstrukt. Das Konstrukt ist nicht, dass es Mann und Frau gibt, sondern das Konstrukt ist, dass es völlig verschiedene Geschlechter gibt und dass diese Gender-Wahrnehmung sich unterscheidet von dem biologischen Geschlecht. Das ist das Konstrukt und das Konstrukt muss zerschossen werden. Denn Gott hat sich ein geniales Konzept ausgedacht von Mann und Frau. Gott hat ganz bewusst den Menschen geschaffen als Mann und als Frau in seinem Ebenbild. Und damit bin ich beim letzten Punkt für heute Abend angekommen. Wir sind gleichwertig geschaffen. Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild. Und den Menschen gibt es in der Bibel und im Verständnis Gottes immer nur als Mann oder als Frau. Es gibt nicht den einen Menschen, sondern es gibt den Menschen als Mann oder als Frau. Erste Mose 1, Vers 28. Und in Bezug auf die Heilsfrage, nämlich in Bezug darauf, wie wir als Männer und Frauen vor Gott stehen, gibt es keinen Unterschied. Die Bibel macht deutlich, dass Männer und Frauen Sünder sind, dass Männer und Frauen auf Gnade angewiesen sind. Und dann kommt dieser berühmte Vers, der gerne aus dem Zusammenhang gerissen wird, Galater 3, Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, Ethnie, da ist nicht Sklave noch Freier, Stellung in der Gesellschaft, da ist nicht Mann und Frau, Geschlecht, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Was sagt Paulus hier? Behauptet Paulus, es gibt keine Ethnien? Behauptet Paulus, es gibt keine unterschiedliche Stellung in der Gesellschaft? Behauptet Paulus, es gibt keine Geschlechter? Nein. Was er hier zeigt, ist, dass diese Kategorien irrelevant sind in Bezug auf die Frage, wie wir vor Gott dastehen. In Bezug auf die Frage, wie wir vor Gott dastehen, ist es egal, ob wir ein Mann sind, ist es egal, ob wir eine Frau sind. Wir alle sind Sünder und wir alle sind darauf angewiesen, Gnade von Gott zu bekommen. Aber die Geschlechtlichkeit ist dem Menschen wesentlich. Der Mensch ist als Mann oder Frau geschaffen. Menschsein wird immer als Mann oder als Frau ausgestaltet. Schnell kommt der Vorwurf auf, dass die Bibel doch dann relativ frauenfeindlich sei, dass sie doch gar nicht so sehr sagt, Männer und Frauen sind gleich vor Gott. Doch die Bibel betont immer wieder den gleichen Wert von Mann und Frau. So lehnt Jesus beispielsweise die Scheidung ab. Wer waren die größten Leidtragenden einer Scheidung? Die Frauen. Denn die Frauen wurden durch eine Scheidung mittellos. Jesus sagt, Ehebruch beginnt im Herzen und da richtet er sich an die Männer. Und er sagt, allein schon das Denken an ein sexuelles Vergnügen mit einer anderen Frau, die nicht deine eigene ist, ist Ehebruch mit ihr. Und hiermit macht er die hohe Würde auch der Frau deutlich. Er verurteilt den Mann, der die Frau zu einem Lustobjekt macht. Warum? Weil die Frau, genauso wie der Mann, eine unglaublich hohe Würde vor Gott hat. Jesus nimmt sich Zeit für Frauen am Brunnen von Samaria beispielsweise in Johannes 4 und erklärt einer einzigen Frau, was es bedeutet, an ihn zu glauben. Die Frauen sind die ersten Zeugen des Auferstandenen. Wären die Berichte gefälscht, hätten sich die Jünger das nie in dieser Weise ausgedacht, da Frauen damals vor Gericht nichts galten. Aber es waren deshalb die Frauen, weil es sie wirklich gab, weil sie wirklich an diesem Grab standen. Und der Mann ist aufgefordert, sein Leben für seine Frau zu geben. Das war damals revolutionär. Im antiken Rom war es für einen Mann normal, seine Frau zu haben, die Kinder bekommt und dann noch daneben eine Konkubine, mit der er sein sexuelles Leben irgendwie füllen konnte. Und jetzt kommt Jesus, kommt Paulus und sagt, es gibt die Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau und diese Ehe ist lebenslang bindend und wenn es darauf ankommt, muss der Mann sein Leben für seine Frau hingeben. Wie hoch wird die Frau geadelt? Weil Männer und Frauen vor Gott wirklich gleich sind. Aber gleichwertig bedeutet nicht gleichartig. Die Bibel macht deutlich, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und ihnen auch spezifische Rollen zugeteilt hat. Der Mann ist herausgefordert, die geistliche Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen. Beispielsweise 1. Timotheus 3 oder Titus 1, Vers 5. Der Mann ist herausgefordert, die Verantwortung in der Ehe wahrzunehmen. 1. Timotheus 3, Vers 4. Er soll sein Leben für seine Frau hingeben, das hatte ich schon erwähnt. Und er soll seiner Frau gegenüber besonders verständnisvoll sein und sie mit Ehre behandeln. Der Mann ist auf Hilfe angewiesen. Die Frau dagegen soll nicht lehren in der Gemeinde, aber sie soll lernen in der Stille. Und das ist hier nicht despektierlich gemeint, sondern das ist adelnd gemeint. Denn damals haben die Frauen noch nicht mal lesen gelernt. Und Paulus sagt jetzt hier, sie sollen nicht nur lesen lernen, sondern sie sollen die heiligen Schriften kennenlernen, aber eben nicht in der Öffentlichkeit. Denn in der Öffentlichkeit, in der gemeindlichen Öffentlichkeit hat der Mann die Verantwortung. Die Frau soll sich unterordnen. Mit Unterordnung ist nicht gemeint, dass sie immer klein beigeben soll, aber dass sie sich liebevoll hinter ihren Mann stellt. Und da, wo es zu Auseinandersetzungen kommt und zu Meinungsunterschieden, dass sie im Zweifel, wenn es nach außen geht, sich unter ihren Mann stellt. Und das an vielen Stellen bezeugt, Kolosser 3, Vers 18, Epheser 5, Vers 22 und so weiter. Die Frau hat eine bestimmte Rollenzuordnung als Mutter, wenn sie eine Mutter ist, nämlich die Kinder zu erziehen und die Häuslichkeit wahrzunehmen. Und im Griechischen steht ein Wort, was so übersetzt werden kann, wie sie soll Herrscherin des Hauses sein. Das heißt, dass sie das Zuhause zu einem Wohnort, zu einer Gemütlichkeit, zu einem Zuhause, zu einer Geborgenheit machen soll für die gesamte Familie. Eine unglaublich große Herausforderung. Es gibt manchmal Auflistungen über eine Mutter, welche verschiedenen Arten von Berufen sich in einer Mutter vereinen. Und man könnte die Liste quasi gar nicht lang genug machen, was die Mutter für eine unglaublich große Aufgabe und Würde zukommt. Das hat ganz, ganz wenig mit dem zu tun, wie die Politik eine Mutter heutzutage bewertet. Und während der Mann auf Hilfe angewiesen ist, soll die Frau Gehilfin sein. 1. Mose 2, Vers 18. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was ist, wenn die unterschiedliche Verdrahtung, von der ich jetzt gerade gehört habe, gar nicht so richtig auf mich zutrifft? Wenn ich als Mann zum Beispiel sprachbegabt bin oder wenn ich als Frau mathematisch begabt bin, hat mich Gott dann irgendwie falsch geschaffen? Die unterschiedliche Verdrahtung ist kein konstituierender Unterschied. Das heißt, Gott hat den durchschnittlichen Mann mit seiner Raumbegabung gemacht und die durchschnittliche Frau mit ihrer Sprachbegabung. Aber ob ich sprach- oder raumbegabt bin, ist nicht wesentlich, um Mann oder Frau zu sein. Aber das Gehirn ist im Durchschnitt so angelegt, dass die Frau die Rolle der Frau besser ausführen kann und der Mann die Rolle des Mannes besser ausführen kann. Das heißt, dass die unterschiedliche Verdrahtung insgesamt dazu hilft, dem Mann die Rolle auszuleben, die Gott ihm zuweist, und die unterschiedliche Verdrahtung der Frau hilft, ihre unterschiedliche Rolle auszuleben. Wenn ich aber an einzelnen Stellen Herausforderungen habe, kann ich mich nicht auf die Verdrahtung meines Gehirns berufen. Zum Beispiel, ich bin völlig empathielos, kann den anderen nicht wirklich verstehen und knall den immer vor den Kopf, was mir gerade so durch den Kopf kommt. Dann kann ich nicht behaupten, ja, mein Gehirn ist eben so verdrahtet, da kann ich nichts für. Denn unser Gehirn ist ganz schön anpassungsfähig, neuroplastisch, sagen die Hirnforscher. Und genau darauf zielen ja ganz viele verschiedene Stellen, auch gerade aus den Paulusbriefen, wo er sagt, legt ab, zieht an, legt ab die Bosheit, legt ab die Streitigkeit und zieht an herzliches Erbarmen. Darauf zielt er ab, weil er weiß, natürlich durch Gottes Inspiration, dass das Gehirn glücklicherweise ganz schön anpassungsfähig ist. Und in welche Richtung wir unser Gehirn anpassen müssen, das können nicht die Hirnforscher beantworten. Die Hirnforscher können nur statistisch sagen, das ist in der Regel so beim Mann und in der Regel so bei der Frau. Die Hirnforscher können keine Weisung dafür geben, wie ein Mann und wie eine Frau auszusehen hat. Das kann nur die Bibel. Und deswegen müssen wir die Bibel daraufhin befragen, wie soll denn jetzt unser Gehirn optimal verdrahtet sein? Und da das Gehirn tatsächlich anpassungsfähig ist, kann Gott durch den Heiligen Geist uns entsprechend verändern. Denn unsere Stärken können auch immer auch unsere Schwächen sein. Ich habe das schon so ein bisschen angerissen. Die Sprachbegabung kann dazu führen, dass vermehrt geredet wird, und wo viel geredet wird, da geht es ohne Sünde nicht zu, wo viel gelästert oder verleumdet wird. Und wenn Sie einmal daraufhin die Paulusbriefe lesen, werden Sie feststellen, dass das relativ häufig in Richtung der Frau gesagt ist. Ihr sollt nicht verleumden, ihr sollt nicht lästern, zu Deutsch. Beim Mann gibt es andere Schwächen, in der Regel. Natürlich gibt es auch Männer, die eine große Herausforderung haben beim Lästern. Aber beim Mann gibt es zum Beispiel die Herausforderung, dass mir die Nöte des anderen relativ egal sind und dass ich mich eben relativ gut fokussiere auf meine Aufgaben und alles andere ausblende. Das ist eine große Stärke. Es kann aber auch eine große Schwäche sein, wenn ich dadurch die Nöte meiner Mitmenschen einfach nicht sehe und eine fehlende Empathie habe. Und auch da muss Gott diesen Menschen verändern, muss er uns verändern. Aber Gott hat ja nicht nur die Frau für sich geschaffen und den Mann für sich geschaffen, sondern er hat sie, wenn sie in einer Ehe zusammenkommen, hat sie aufeinander hingeschaffen. Er hat bestimmte Stärken in beide Geschlechter gelegt, die nun sich gegenseitig ergänzen können. Die Frau zeichnet sich durch ein hohes Maß an Empathie und Intuition aus. Der Mann präferiert eher so einen systematischen Zugang und auch ein verzögertes Begreifen im Durchschnitt. Die Frau hat eine höhere verbale Wortgewandtheit und kann schneller sprechen, der Mann dagegen nicht. Die Frau kann sich auf sehr viele unterschiedliche Aufgaben einstellen und kann Signale rasch verarbeiten. Der Mann hat insgesamt eine bessere handwerkliche und räumliche Beweglichkeit und ein besseres Orientierungsvermögen. Die Frau kann besser Details wahrnehmen, der Mann dagegen besser größere Zusammenhänge. Und wenn man das jetzt zusammenfügt in einer Ehe, dann gibt es die optimale Ergänzung. Und damit möchte ich schließen, wie wird Gehilfe neurologisch ausbuchstabiert? Die Frau mit ihrem höheren Maß an Empathie und Intuition optimiert den systematischen Zugang des Mannes. Die Frau mit ihrer raschen Signalverarbeitung, da hat jemand eine Not, da muss ich reagieren, ergänzt das gute Ortungsvermögen des Mannes. Die Frau hat eine große Anpassung an sehr unterschiedlichen Aufgabengebieten und damit verstärkt sie das zielgerichtete Handeln des Mannes. Die Frau nimmt Details sehr gut wahr und ergänzt damit die großen Zusammenhänge, in denen ein Mann denkt. Und damit hat Gott Mann und Frau optimal aufeinander hingeschaffen, auch wenn der Sündenfall einiges davon kaputt gemacht hat. Und doch erleben auch wir heute noch diese perfekte Kombination von einem Mann und einer Frau, die aufeinander hingeschaffen sind und wo zwei Menschen sich in wunderbarer Weise ergänzen. Vielen Dank für das konzentrierte Zuhören. Auch wenn das ein bisschen wissenschaftlich zeitweise zuging, hatte ich den Eindruck, dass doch die Konzentration gut da war. Ich möchte noch mal ganz kurz auf zwei, drei Sachen verweisen. Wenn Sie da noch mal nachlesen wollen, empfehle ich sehr das Buch von dem schon angeklungenen Professor Spreng. Der Cover des Bildes ist nicht so einladend, aber wenn man weiß, dass da drin das gute Kapitel ist, dann kann man sich das schon mal besorgen. Und zwar heißt es Vergewaltigung der menschlichen Identität. Da geht er aber auch auf Kinder ein, die eben die den Einfluss von Fremdbetreuung ausgesetzt werden. Ein sehr spannendes Kapitel, aber auch hier geht er ausführlich auf die Frage des Gehirns ein. Wer also hier nochmal nachlesen möchte, kann das gerne tun. Ich hatte noch kein Wort zum CDK gesagt, wo ich Vorstandsvorsitzender bin. Wir machen im November jedes Jahr eine größere Tagung und auch dieses Mal, und zwar eben genau zu dem Thema, der, die, das, Genderideologie versus Schöpfungsordnung. Und hier wird ein Thema aufgegriffen, was ich heute nicht berühren konnte, einfach durch das andere Thema, was ich behandelt habe. Und zwar, was passiert mit kleinen Babys, die zur Welt kommen und die nicht auf Anhieb einem bestimmten Geschlecht zugeordnet werden können. Das ist ja eines der Klassiker, der immer angeführt wird. Ja, da gibt es doch genau diese Kategorie, die nicht eindeutig zugeordnet werden können. Erstens sind das nicht diejenigen, die dann am Ende groß für Genderideologie werben, sondern die eine Krankheit haben und denen geholfen wird und auch häufig sehr gut geholfen wird und rasch geholfen wird. Aber darauf geht Jonas Kobaschinski in seinem Thema ein. Man kann es hier nicht gut lesen, aber die Flyer liegen hinten aus, also bedienen Sie sich. So sehen die aus. Und zwar geht er darauf ein, frühkindliche Störung der Geschlechtsentwicklung, Krankheit oder drittes Geschlecht. Außerdem konnten wir eine renommierte Kinderärztin gewinnen, Dr. von Holte, die auch teilweise in Gremien, politischen Gremien dann zugunsten der biblischen Schöpfungsordnung argumentiert hat. Und sie redet über Transgender-Phänomene bei Kindern und Jugendlichen aus medizinischer und psychologischer Perspektive. Das sind nur zwei Vorträge, die ich hier quasi mit aufgreifen möchte. Da gibt es noch einiges mehr an spannenden Hintergrundinfos. Also bedienen Sie sich gerne oder wenn Sie selber nicht nach Hannover kommen können, können Sie auch im Anschluss eine Video-DVD von der Tagung erwerben. Hinten an dem Stand, den ich da hinten aufgerichtet habe oder aufgestellt habe, finden Sie außerdem noch kostenlos unser aktuell erschienenes Magazin, und zwar mit dem Titel Was gibt dem Menschen Würde? Das ist der Leitartikel. Da gibt es auch weitere Artikel zu sehr unterschiedlichen Fragen aus medizinischer und biblischer Perspektive. Machen Sie gerne Gebrauch, oder wenn Sie es auch jemandem weitergeben können, können Sie auch gerne ein paar mehr Exemplare mitnehmen. Die anderen Sachen, die Sie dort finden, sind für einen kleinen Preis zu erwerben, und die Kasse steht dort auch auf Vertrauensbasis, also Sie dürfen gerne sich dort umschauen. Das CDK, Christen im Dienst an Kranken, ist ein Zusammenschluss von Ärzten, Medizinstudenten, Pflegepersonal, und wir versuchen eben diese vielen medizinischen Themen, die zurzeit ja auch immer mehr aufbrechen, aus bibeltreuer Perspektive zu beantworten. nehmen Sie gerne auch so eine kleine Karte mit, dass Sie auf unserer Homepage mal vorbeischauen, wenn Sie da Interesse dran haben. Ja, vielen Dank für das konzentrierte Zuhören. Gibt es irgendwelche Rückfragen, irgendwelche Verständnisfragen, irgendwas, was völlig unklar geblieben ist?
Diese Agenda, was versteht man darunter?
Die Gender-Agenda? Nein, man versteht darunter sozusagen die systematische Zerstörung des biblischen Verständnisses von Mann und Frau. Man möchte gar nicht mehr richtig in Mann und Frau überhaupt unterscheiden, sondern am besten eben alles völlig offen lassen. Das führt dazu zum Beispiel jetzt gerade in Berlin, dass man eben Kitas errichtet, die besonders stark unter der Regenbogenideologie stehen und wo man dann herausbekommt hintenrum, dass da einige auch aus der pädophilen Szene dabei sind. Und das ist eben die große Gefahr dabei, ne? Dass eben gerade die Kinder, die eben so stark durch die Frühsexualisierung hineingenommen werden in Themen, die noch gar nicht für ihr Alter überhaupt geeignet sind, dass die offen gemacht werden für Personen, die das dann gerne ausnutzen. Und das andere Problem sind eben die vielen Teenies, die massiv in ihrer Identität irritiert werden und ihnen gesagt wird, denk gut darüber nach, ob du wirklich jetzt ein Mann bist oder wirklich ein Mädchen oder eine Frau. Falls nicht, du kannst erstmal Pubertätsblocker nehmen, von denen wir überhaupt nicht wissen, was sie an langfristigen Folgen mit sich bringen. Und dann kannst du dir immer noch in Ruhe überlegen, was du am Ende sein willst. Immer in der Annahme, man kann sich sein Geschlecht komplett frei aussuchen. Das geht eben nicht, weil es eben nicht nur, abgesehen davon, dass die OPs ja nicht aus einem Mann eine echte Frau machen oder aus einer Frau einen echten Mann, sondern weil das Gehirn nicht verändert wird in dieser Weise. Sonst noch eine Rückfrage oder Erschlagen von Neurobiologie? Sonst würde ich gern, soll ich zum Abschluss noch beten, Michael? Dann bete ich noch und wir werden noch mal stille vor unserem Herrn. Ach ja, wir wollen dir danken, dass du uns so genial gemacht hast. Und wir ahnen ja manchmal nur, wie toll das ist, wie du uns Menschen geschaffen hast. Als Mann und als Frau, als Mädchen und als Junge. Und jeder, der Kinder beobachtet in seinem beruflichen Umfeld, in seiner Familie, staunt immer wieder, wie toll du ja uns Menschen ins Dasein gerufen hast. Und du siehst gleichzeitig die zerstörerischen Kräfte, die das versuchen, wirklich von Kindheit an kaputt zu machen. Du siehst die leidtragenden Kinder. Du siehst diejenigen, die darunter, ja, dass ihnen irgendwelche Versprechen gemacht werden, die letztlich nie eingehalten werden können. Dass sie ihr Glück in Dingen suchen, die sie dort nie finden können und die am Ende noch viel zerstörter herausgehen. Ach Herr, hab du Erbarmen über sie. Und lass du uns als Christen doch einen liebevollen Blick für diese Menschen gewinnen, dass wir sie nicht verurteilen, sondern liebevoll auf sie zugehen, dass wir ihnen die Hilfe geben, die sie wirklich brauchen, nämlich deine Hilfe. Ihnen zu zeigen, dass sie wunderbar gemacht sind, dass sie geliebt sind von dir und dass wir ihnen wirklich eine gute Hilfestellung geben können. Hilf du uns in der Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau in der Ehe, dass wir Verständnis haben für den anderen, wo wir den anderen nicht wirklich nachempfinden können, weil du uns so unterschiedlich gemacht hast. Und lass du uns dankbar sein, dass du uns so unterschiedlich gemacht hast, dass du uns dadurch eben die Möglichkeit schenkst, dass wir uns gegenseitig ergänzen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns gegenseitig stärken in unserem Dienst für dich. Danke, dass du der Schöpfer bist und dass wir ahnen dürfen, wie großartig du die Schöpfung gemacht hast. Amen.